Sie hören die Nachrichtensendung Cut News auf Nova Radio. Die Schlagzeilen.
Schweizer Fernseher bezeichnet eine geweihte Hostie als Snack. Hauptthema: 50 Jahre nach Humane Vitae. Neueste Erkenntnis im Fall des Messerattentäters von Hamburg. 20 Geheimnisse von Mutter Gottes aus Fatima. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, in der Nachrichtensendung Cut News auf novaradio.ch. Wie Sie gewohnt sind, prämieren wir Sie Ende der Arbeitswoche über den katholischen Glauben, sei es aus Vatikan, der Welt, aus Europa oder der Schweiz. Natürlich verbinden wir auch Politik und Kultur in Verbindung mit unserem katholischen Glauben und informieren wir Sie auch über dieses Thema. Natürlich sind wir auch auf Spenden angewiesen, sodass dieser Sender weiter Bestand halten kann, sei es mit dieser Nachrichtensendung oder auch die verschiedenen Nachrichten. Wie Sie spenden können, sei es monatlich oder jährlich, finden Sie auf unserer Webseite www.novaradio.ch. Aus Studio begrüßt Sie der Chefredaktor Davor Novakovic. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, was haben wir für Sie heute vorbereitet in der Nachrichtensendung? 50 Jahre von Humane Vitae ist nicht mehr weit entfernt. Was sagt das Enzyklika heute noch zutage und noch zwei, drei andere Themen? Aber beginnen möchte ich mit der folgenden Aussage, was sich das Schweizer Fernsehen geleistet hat. In einer Sendung von Schweizer Fernsehen SRF kam es am 31. Juli zu einem Fauxpas. Die Moderation bezeichnete eine geweihte Hostie als Snack. Aufgrund von Schreiben empörter Katholiken entfernte SRF die Sequenz umgehend aus der Sendung und entschuldigte sich. Im Rahmen der Sendung Leben im Schatten der Burg von Schweizer Fenster kam es zu einer Szene, die katholische Gemüter erregt hat. Die Familie Dicci, die wie Bauern vor 500 Jahren lebte, besuchte eine Messe. Dabei wurde gezeigt, wie ein junges Mädchen die Hostie entgegennahm, obwohl sie die erste Kommunion noch nicht empfangen hatte. Sie hat die Hostie in die Tasche genommen und sie danach ihren Geschwistern zu essen gegeben. Die moderierende Stimme im Off kommentierte dies mit den Worten, ich zitiere, die Hostie wird zum Snack, wie die NZZ am Sonntag von 6. August berichtete. Die Passage hat einige katholische Zuschauer empört und sie dazu veranlasst, dem Schweizer Fernsehen zu schreiben. Die Szene habe sie betroffen gemacht, heißt es in einem Mail, das auch cut.ch vorliegt. Was ich mir wünsche, ist die entsprechende Sorgfalt, die alle Glaubensrichtungen von den Medien zugute haben sollten. Fehler rasch korrigiert. auch im Bistum Basel, in dessen Gebiet die Sendung aufgenommen wurde, sind solche Schreiben eingegangen, wie Bistumssprecher Hans-Rudi Huber gegenüber kat.ch bestätigte. Ich zitiere, ich habe daraufhin beim Schweizer Fernsehen angerufen, aber sie hatten den Fehler bereits korrigiert. Tatsächlich hat SRF die Sequenz, die nicht inszeniert war, umgehend aus der Sendung entfernt, die online nachzusehen ist. Außerdem wurde eine Korrekturmeldung am 2. August publiziert. Es lag uns fern, mit dieser Szene, welche sich ohne unser Zutun ereignet hat, die religiösen Gefühle der Zuschauer zu verletzen, sagte das Schweizer Fernsehen. Man sei sich der Sensibilität des Themas zu wenig bewusst gewesen. Wir entschuldigen uns deshalb bei allen, deren religiöse Gefühle wir verletzt haben. Für das Bistum ist es nicht so schlimm, dass das Mädchen die Hostie einfach entgegengenommen hat. So etwas komme immer wieder vor, sagt Huber. Störend sei der Kommentar der Moderation gewesen. Entscheidend aber findet Huber, dass das Fernsehen den Fehler unmittelbar korrigiert hat. Nun, hier sind zwei, drei Punkte, die ich aufgreifen möchte. Und zwar erstens, das Schweizer Fernsehen bzw. das Bistum Basel sollte sich ein bisschen überlegen, was sie nicht so störend an das Tun der Mädchen gedacht hat. Man muss, falls es nicht die Eltern getan haben, sollten die Priester oder in der Religionsunterricht die Kinder informieren, was die Hostie ist. Zweitens ist, dass die Schweizer Fernsehen erst im Nachhinein die Sequenz gelöscht hat, nachdem sich einige Gläubige dazu entschlossen haben, dazu zu reagieren. Denn wenn man sich schon mit solch einer Sendung befasst, sollte man auch dazu wissen, was man sagt und nicht einfach darauf losschlagen. Denn in der protestantischen Kirche gibt es ja, wie Sie wissen, keine Hostie, dass Sie dazu etwas auch wissen könnten bzw. auch müssten. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir machen eine kurze Musikpause und kommen dann mit einem weiteren Thema wieder zurück.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo, et in terra.
Amine te.
Yeah.
Präsentiert das Hauptthema.
Nun kommen wir, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zum zweiten Thema unserer Sendung, und das ist 50 Jahre nach dessen Erscheinung, Humane Vitae. Das 50-jährige Jubiläum von Humane Vitae rückt näher, und damit ist auch die Diskussion darüber entbrannt, wie der selige Papst Paul VI. Dessen endgültige Fassung beschloss. Paul VI. Veröffentlichte seine Enzyklika im Jahr 1968, nachdem eine Kommission von Theologen und anderen Fachleute 4 Jahre lang mit sich der Frage beschäftigt hatte, ob die Kirche die Anti-Baby-Pille und andere Formen künstlicher Verhütung zulassen sollten. In seiner Enzyklika bestätigte Papst Paul VI., dass die Sexualität nicht von der Fruchtbarkeit künstlich zu trennen ist. Die Konsequenz dieser Bestätigung sind bis heute spürbar. Auch und gerade im deutschsprachigen Raum leisten einflussreiche Personen erbitterte Widerstand gegen die Enzyklika. Eine Studiengruppe der Römischen Instituts für Ehe und Familie Johannes Paul II. Beabsichtigt nun die Entstehungsgeschichte von Humane Vitae in einem Forschungspapier darzustellen. Der Priester und Professor für Kulturanthropologie Monsignore Gilfredo Marengo leitet die Gruppe. Er sagt gegenüber Radio Vatikan, dass der selige Papst damals von der Kommission nichts bekam, was er brauchte, um die Enzyklika aufzusetzen. Paul II. Habe, ich zitiere, beinahe von vorne anfangen müssen, Zitat Ende. Erschwerend sei hinzugekommen, dass damals die öffentliche Meinung in der Kirche sehr stark polarisiert war. Nicht nur zwischen Pro- und Kontrapille, sondern auch unter Theologen, die sich genauso polarisiert gegenüber gestanden hätten. Während dieser Diskussion tobte, veröffentlichten im April 1967 zeitgleich drei Medien ein Dokument, das sich für die Zulassung der Pille aussprach: die französische Zeitung Le Monde, das englische Magazin The Tablet und die US-amerikanische Zeitung National Catholic Report. Nicht zu verwechseln mit dem National Catholic Register. In diesem Dokument wurde dargelegt, dass 70 Mitglieder der PepsiCo-Kommission für die Zulassung der Pille gewesen seien. Doch dieser Bericht sei nur einer von 12 Dokumenten gewesen, die dem Papst vorgelegt wurden. Das betonte Professor Bernardo Colombo, Demografie-Expert und selber Kommissionsmitglied, in einem Artikel von Theologia, dem Journal der Theologischen Fakultät von Mailand und Norditalien, im März 2003 erschien. Als Paul VI. Den Humane Vitae veröffentlichte, war aus diesem Grund die öffentliche Meinung gegen die Prinzipien der Kirche gerichtet, welche der selige Papst bestätigte und die Glaubenslehre der Kirche geriet, wieder einmal unter starkem Beschuss. Wie Professor Marengo gegenüber Radio Vatikan sagte, verdiene Humane Vitae eine tiefgreifende Untersuchung. Der Ersteindruck des Professors, wenn die Studiengruppe einmal ihre Forschungsarbeit abgeschlossen hat, ich zitiere, wird es möglich sein, viele einseitige Interpretationen des Textes beiseite zu legen. Zitat Ende. Zudem werde es einfacher sein, die Absichten und Sorge zu verstehen, die Paul VI. Dazu bewegten, das Thema so zu lösen, wie er es tat. Die Geschichte der Enzyklika geht zurück auf das Jahr 1963, als der heilige Papst Johannes der 23. die Kommission zur Untersuchung der Themen Ehe, Familie und Fortpflanzung zu errichten. Papst Paul VI. Erweiterte später die Kommission auf 12 Personen. Dann erweiterte er sie auf 75 Personen und stattete sie mit einem Vorsitzenden aus, Kardinal Alfredo Ottaviani, der Leiter der Glaubenskongregation. Seine beiden Stellvertreter waren Kardinal Julius Döpfner und Kardinal John Heenan. Nachdem diese Kommission die Arbeit beendet hatte, bat Paul VI. Eine kleine Gruppe Theologen, das Thema weiter zu untersuchen. Papst Franziskus hat mehrfach seine Wertschätzung des seligen Papstes Paul VI. Und der Enzyklika Humanae Vitae ausgedruckt. So auch von den beiden Familiensynoden etwa am 5. März 2014 in einem Interview mit dem Corriere della Sera. Auf die Frage, ob die Kirche sich unter seinem Pontifikat erneut mit dem Thema der Schwangerschaftsverhütung befassen werde, sagte der Papst damals, ich zitiere, all das hängt davon ab, wie Humane Vitae interpretiert wird. Paul VI. Empfahl an seinem Lebensende den Beichtvätern viele Barmherzigkeit und Aufmerksamkeit auf konkrete Situationen. Zitat Ende. Franziskus sagte weiter, dass das Genie des seligen Paul VI. Eine prophetisches gewesen sei, denn der Papst hätte den Mut, sich gegen die Mehrheit zu stellen, die moralische Prinzipien zu verteidigen, ein Kulturbuch auszuüben, der sich gegen der derzeitig wie zukünftige Neomaltuanismus stellt. die Frage, so Papst Franziskus abschließend, ich zitiere, ist nicht eine der Veränderung der Doktrin, sondern tiefer zu gehen und pastorale Seelsorge dazu zu bewegen, die Situation in Betracht zu ziehen und das, was Menschen da tun können. Darüber werden wir auch auf dem Weg der Synode reden. Zitat Ende. Professor Marengo sagte gegenüber Radio Vatikan, dass es sehr nützlich wäre, den Weg des Entwurfs der Enzyklika nachzugehen. Wie sich dieser in verschiedenen Phasen von Juni 1966 bis zur Veröffentlichung am 15. Juli 1968 entwickelte. Die Anthropologie-Professor weiter. Die Enzyklika müsse in den Kontext aller wichtigen und fruchtbaren Aussagen der Kirche über Ehe und in den letzten 50 Jahren gestellt werden. Zur Studiengruppe unter Professor Marengo gehören der Präsident des Instituts Johannes Paul II., Professor Pier Paolo Squeri, Professor Philippe Jeannot von der Lateran-Universität, der eine Autorität zu Fragen über das Zweite Vatikanische Konzil sowie die Geschichte der zeitgenössischen Kirche ist, und Professor Angelo Maffeis, Präsident des Instituts Paul VI. In Brescia. Im Vorfeld der Arbeit der Studiengruppe gab es irreführende Berichterstattungen in den Medien über deren Rolle und Auftrag. So wurde die Gruppe als päpstliche Kommission beschrieben, mit der Aufgabe, die humane wiedererklärte Glaubenslehre zu verändern. Professor Marengo sagte gegenüber unserem Partner Nachrichtenagentur CNA, dass solche Berichte frei erfunden seien. Erzbischof Vincenzo Pagaglia, Kanzler der Institut Johannes Paul II., bestätigte, dass keine päpstliche Kommission errichtet worden sei und sagte, ich zitiere, wir sollten alle diese Initiative als positiv bewerten, wie die von der Professor Marengo von Institut Johannes Paul II., die angesichts des 50-jährigen Jubiläums beabsichtigten, dieses Dokument zu studieren und besser zu verstehen. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist eine sehr interessante Frage, auch heute noch. Was ist Abtreibung bzw. Leben oder nicht? Wir waren letztes Jahr in Bern am dem Bundesplatz bei Marsch fürs Leben 2016. Dieses Jahr wird es mit dem Motto Beten fürs Leben durchführen, den 8. Marsch fürs Leben am 17. September. Nun ist es in Frage gestellt worden, ob es überhaupt durchzuführen ist. Nur kurz die Mitteilung, ich werde es Ihnen dann noch einen Link dazu geben, so können Sie alles daraus schauen, ist als Organisatoren des 8. Marsch fürs Leben hatten wir seit längerem positive Zusagen. Am 17. September 2017 die Kapelle Bethanien in St. Niklausen, Obwalden und den Open Air Freiplatz bei der Kirche Flüele, Obwalden für unsere Gebetsmarsch nutzen zu dürfen. Nun kommt es zu dieser Frage und das werde ich nächste Woche versuchen, Ihnen zu erklären, ist, dass mit Hinweis auf zu befürchtende Störungen durch extreme Gruppierungen, das sind leider die Linksautonomen, auch der Schwarze Block, und einen deshalb nötigen beträchtlichen Polizeiaufwand haben die Gemeinde von Sachsen und Kerns nun kürzlich mitgeteilt, dass sie für die Benutzung des öffentlichen Grundes keine Bewilligung erteilen. Der Gebetsmarsch dürfte nicht stattfinden. Nun, ich bitte Sie und ich hoffe, dass auch alle an einem Strand ziehen, dass es doch zu diesem Marsch und diesem Gebetsmarsch doch stattfinden wird. Dafür werde ich Ihnen nächste Woche weiter informieren. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war unser Hauptthema zum 50 Jahre Humane Evite und Marsch fürs Leben hier in der Schweiz. Nun machen wir eine kurze Musikpause und dann kommen wir mit einem weiteren Beitrag wieder zurück.
Oh.
Letzte Woche haben wir darüber berichtet, dass in Hamburg ein Moslem mit dem islamistischen Hintergrund in Hamburg eine Person erstochen hat und mehrere verletzt hat. Nun sind es neue Erkenntnisse aufgetaucht. Hamburger Messenattentäter wollte viele Christen und Jugendlichen töten. Er habe nicht im Auftrag des IS gehandelt, sondern im Auftrag von Mohammed. Der Hamburger Messerattentäter, der von einigen Tagen bei einem Supermarkt einen Menschen getötet und mehrere verletzt hat, bedauert, nicht mehr Menschen getötet zu haben. Dies berichtet der NDR unter Berufung auf eine Vernehmigung durch das Hamburger Landeskriminalitätsamt. Ahmed A. sagte demnach aus, er habe so viele Christen und Jugendlichen wie möglich töten wollen. Beschossen habe er die Tat am Vortrag. Er habe nicht im Namen des sogenannten Islamischen Staates gehandelt, sondern berief sich auf den Religionsstifter Mohammed. Nun kommt hier die Frage, wie viel muss man noch unternehmen, dass es hier in Europa die Islamisten und die Moslem weiter auf den Vormarsch kommen und uns Christen oder auch Katholiken nicht schützen will, nicht mal die Regierung oder die Polizei. Die Frage ist es, möchte sie nicht oder kann sie es nicht? Nun machen wir noch eine kurze Musikpause, bevor wir zum letzten Teil unserer Nachrichtensendung an diesem Freitag zurückkommen.
Questa mia canzone, inno dell'amore, te la canto adesso con il mio dolore, così forte, così grande che sognavo e adesso ti vedo ancora lì. Quanta nostalgia, affresco di collina, io bianco che pazzia, fu andarsene poi. Questa melodia, inno dell'amore, te la canto e sento tutto il mio dolore, così forte, così grande che mi trafigge. Il mio destino, amaro senza.
Nun, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, kommen wir zum letzten Teil unserer Sendung. Und wie ihr wisst, sind wir im Jahr von Jungfrau Maria, auch von Fatima, 100 Jahre Jubiläum. Darüber haben wir schon berichtet, aber nur hier 20 Geheimnisse von Fatima. Von ersten, zweiten und dritten Geheimnis von Fatima hat ja fast jeder Katholik schon gehört, auch viele Nicht-Katholiken. Doch die Wahrheit ging es Maria 1917 nicht um drei Geheimnisse, die sie den Seekindern erfüllten. Vielmehr ging es Maria um die 15 Geheimnisse des Rosenkranzes, denen der heilige Johannes Paul im Jahr 2002 nach 5 weitere hinzufügte. Dazu zeigte die selige Jungfrau im Ersten Weltkrieg in ferner Portugal den Hirtenkindern Lucia, Jacinta und Francisco die Hölle, kündigt den Zweiten Weltkrieg an und prophezeite das Martyrium des Weißen Papstes. Wirksame Waffe gegen all diese Schrecken sei aber der Rosenkranz, denen sie damals noch den Barmherzigkeitszusatz nach jedem Geheimnis höchstpersönlich und selbst hinzufügte, hat. Ich zitiere: O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor der Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Barmherzigkeit am meisten bedürfen. Zitat Ende. Das weiß sicher jeder oder wenigstens sicher schon mal gehört zu haben. Diese Worte sollten fortan jedem Geheimnis des Rosenkranzes, wie er uns als am Schluss noch hinzufügt, werden. So geschieht es seitdem. Das müssen wir uns also vor Augen halten. Der Rosenkranz ist nicht nur das katholische aller Gebete und das Lieblingsgebet der Gottesmutter. Es ist auch ein Gebet, das immer wieder um das gesamte Glaubensbekenntnis der Christenheit kreist und ein Gebet, das Maria selbst nicht ausformuliert hat. Andere Autoren dieses Wundersgebetes sind der Erzengel Gabriel in seinem Gruß an Maria, ihre schwangere Base Elisabeth und ihrem Gruß in ein Karem, der als Heiliger Geist sie berührt, wie Lukas schreibt, oder die Versammlung aller Bischöfe des Konziles von Ephesus, die Kirche im Jahr 431 festhielt, dass Maria wahrhaftig die Mutter Gottes sei, dass Marias Sohn also ganz und gar Mensch, aber auch ganz und gar Gott war. Ein letzter entscheidender Satz des Rosenkranzes stammt schließlich von einem einzelnen heiligen Bischof, von Papst Pius der V., der den Ave Maria im Jahr 1568 seinen genialen Schluss eingefügt hat. Heilige Maria, bitt für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Der Ursprung des Rosenkranzes weist mehr auf dem Himmel als auf die Erde hin, schrieb damals vor 100 Jahren Leo der 13., der in einem Gebet der Engel nannte, weil Engel bei der Menschwerdung zugegen waren, bei der Geburt im Ölgarten, bei der Auferstehung von der und der Himmelfahrt. Kann es Göttliches und Schöneres geben, als mit dem Engel zu beten, fragte der uralte Papst danach. Eigentlich nicht. Aber auch das ist noch nicht alles. Denn im Jahr 2002 hat der Rosenkranzpapst, der heilige Papst Johannes Paul II., das Gebet ja noch ein letztes Mal verändert, als er den bis dahin 15 Geheimnisse in einem neuen, lichterreichen Rosenkranz 5 weitere Geheimnisse hinzufügte, um mit dem Augen der Mutter auf ihren Sohn zu schauen, wie er es nannte. Nach dem Totalausfall der christlichen Katechese an der Universität, der Schule und der Elternhäusern der letzten Generation macht der Rosenkranz heute nichts anderes als das christliche Zentralgeheimnis der unglaublichen Menschwerdung Gottes in Jesus von Nazareth und seine Heilstaten, seine Passion und Auferstehung von den Toten immer neu zu umkreisen und das verschiedenen Winkeln neu zu betrachten, wo dieser Glaube innerhalb und außerhalb der Kirche von allen Seiten von der Vernichtung bedroht wird. Seitdem ist der Rosenkranz Schule und Universität in einem. Papst Franziskus nannte ihn im November 2013 Medizin für das Herz und ermahnte uns wie ein Arzt. Ich zitiere, vergesst nicht, sie zu nehmen, denn sie tut gut. Sie tut den Herzen der Seele und den ganzen Leib gut. Im Jahr 1483 zeigte Michelangelo in einem jüngsten Gericht in der Kapelle Sistina, dass der Perlenschnur imstande ist. Sogar verdammte Seelen hatte damit aus der Unterwelt befreien. Am 13. Oktober 1917 aber stellte sich die selige Jungfrau in Fatima als unsere liebe Frau vom Rosenkranz vor. Gemeinsam mit ihrem Wunsch, dass wir täglich dieses Mysterium des Lebens und Leiden Christi und seine Auferstehung von den Toten neu betrachten, indem er der an 5 aufeinanderfolgenden ersten Samstagen im Monat beichtet, die Heilige Kommunion im Geist der Sühne empfängt, den Rosenkranz betet und seine Geheimnisse betrachtet, um Maria zu trösten, verspricht sie eine selige Sterbestunde. Unsere Mutter schenkt uns für diese süße Andacht den Himmel. Es ist das tiefste Geheimnis von Fatima. Der Rosenkranz ist eine der Himmelspforte und gibt uns 2017 in der großen Krise der Kirche, wo viele nicht mehr recht wissen, was katholisch ist, darauf die allerverlässlichste Antwort. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, betet den Rosenkranz mehr und betet zum Erzengel Michael, dass er das Böse aus der Welt von uns fern hält. So, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, das war es wieder für diese Woche. Ich wünsche Ihnen ein gesegnetes Wochenende und in allen Häusern Gottes Frieden. Aus dem Studio verabschiedet sich Davor Novakovic.